Ja, ich freue mich, in Ihrer Mitte sein zu dürfen. Ich habe bereits zweimal in Hannover Evangelisation gehalten, und zwar bei Russlanddeutschen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die Straße hieß, wo die ihren Saal hatten. Es hat sich in den letzten 30 Jahren oder 20 Jahren so ergeben, dass ich relativ viel Kontakte in russlanddeutsche Gemeinden habe und dadurch auch über ganz Deutschland so einen gewissen Evangelisationsdienst bei Russlanddeutschen tue. Das ist auch der Hintergrund, warum ich jetzt in der nächsten Woche nach Kirgisien komme und Anfang nächsten Monats vom 8. Mai an in Saratow an der Wolga sein werde. Hier im Ort hat die russlanddeutsche Gemeinde auch ein ziemliches Umfeld gehabt. Aber warum ich das am Anfang erwähne, nicht um jetzt mich herauszustellen, dass ich beim Russlanddeutschen bin, sondern das hängt mit der Predigtlänge zusammen. Ich entschuldige mich immer schon vorher, damit hinterher keine Steine fliegen. Ich habe, als diese Dienste bei den Gemeinden anfingen, sagte mir einer ihrer Ältesten, die nennen die Pastoren Älteste dort, sagte mir einer ihrer Ältesten, halt dich an die Zeit. Und ich sag, ja, was versteht er da drunter? Und dann sagt er, naja, eine Kassette hat zweimal eine Dreiviertelstunde. Ich versuche kürzer zu sein als zweimal eine Dreiviertelstunde und trotzdem das Gleiche reinzubringen. Aber wenn es ein paar Minuten länger dauern sollte, als Sie sonst gewöhnt sind, sobald ich sehe, dass einer vom Stuhl fällt, mache ich immer Schluss. Also dabei machen Sie sich keine Sorgen, da mache ich immer Schluss. Und ich schaue auch die Leute an und sehe, wenn sie nichts mehr wahrnehmen können, wenn es zu viel wird. Und ich versuche, mich selbst in Zucht zu halten. Das bloß vorneweg. Und ich muss noch was von den Russlanddeutschen sagen. Vor einiger Zeit sagte mir einer ihrer Ältesten, Rainer, du bist auch für Russlanddeutsche langsam zu lange. Das hat sich dann auch so entwickelt. Gut, aber das vorher. Und wie gesagt, wenn, dann ist es nur Schwachheit und nicht Absicht, die sie auf den Stühlen fesseln soll. Die Themen habe ich ja nicht selbst jetzt zusammengestellt, sondern die sind mir vorgegeben worden. Und das heutige Thema hat es schon stark in sich. Leid, Hunger und Krieg, warum lässt ein Gott oder gar noch ein Gott der Liebe, so wie es ja die Bibel Gott darstellt, zu? Für viele sind die bedrückenden Verhältnisse, durch die die Menschen gehen müssen, ein Anlass, an der Existenz Gottes zu zweifeln, oder zumindest daran zu zweifeln, dass es einen Gott gibt, der sich um die Welt kümmert. Oder gar einen Gott, der so ist, wie die Bibel sagt, der ein Gott der Liebe ist. Ich habe einmal eine Erzählung gelesen oder einen Roman aus dem Vietnamkrieg. Das sind zwei amerikanische Soldaten. Sie hatten einen ganz schlimmen Tag hinter sich mit Kämpfen gegen die Aufständischen dort und ganz schreckliche Erfahrungen gemacht, Todesangst gehabt und haben miterleben müssen, wie Kameraden gefallen sind. Und dann kommen sie irgendwann zurück in ihr Quartier und einer von den beiden ist ein Christ. Und er versucht, den anderen Jesus nahezubringen. Auch weil er weiß, wir sind jeden Tag umgeben von Todesgefahren. Und ihm lag der andere Kamerad am Herzen und er wollte nicht, dass dieser Mensch ohne Jesus stirbt. Und dann suchte er ein Gespräch mit ihm und versuchte ihm deutlich zu machen, dass über allem doch ein Gott steht, der alles in der Hand hat. Und daraufhin sagt der andere zu ihm, also weißt du, wenn du recht hättest, dann müsste dein Gott aber eine seltsame Type sein, wenn er das alles zulässt, was hier um uns herum passiert. Oft wird uns von Menschen gesagt, so viel Not, so viel Elend um uns herum, da kann es keinen Gott geben. Es wird uns oft von Leuten gesagt, die Not und Elend am eigenen Leibe kaum so stark erlebt haben, aber sie kennen es aus dem Fernsehen, sie wissen, sowas existiert und sie sagen dann, wie soll es dann einen Gott geben, der so etwas zulässt? Noch bedrückender ist es wirklich, wenn jemand, der durch solches Elend geht, wie da zum Beispiel so ein Soldat im Vietnam damals, wenn der da sagt, wie kann es da einen Gott geben, der so etwas zulässt? Ich habe im Internet, das ist ja heute so das übliche Informationsmittel schon geworden, mal ein bisschen so recherchiert, was so in der letzten Zeit über diese Themen wie Hunger und Krieg und Leid so an Zahlen bekannt sind. Täglich, so schreibt Zeit Online in diesem Jahr in einer Ausgabe im Internet, täglich sterben 24.000 Menschen an Hunger. 24.000. Jeden Tag eine Kleinstadt, die auf der Welt wirklich am Hunger stirbt. Teilweise verhungert oder an Entkräftung aufgrund von langen Hungerszeiten und das jeden Tag. Im Jahr etwa, so hat eine andere Zeitung geschrieben, 8,8 Millionen Menschen, die dem Hunger zum Opfer fallen. Gleichzeitig wird die Hälfte aller Lebensmittel, die auf der Welt erzeugt werden, vernichtet in irgendeiner Form. Teilweise, dass von vornherein vernichtet wird, teilweise kommt das durch Unachtsamkeit, wie man mit diesen Dingen umgeht. Und teilweise eben, dass auch Kartoffeln und Ähnliches für Spritproduktion oder Raps und Dinge, die man für Nahrung brauchen könnte, fürs Autofahren mittlerweile auf der Welt benutzt wird. Es müsste auf der Welt nicht ein einziger Mensch verhungern, wenn man es wollte. Wenn die Menschen, die, und das ist ja eine überschaubare Gruppe von Menschen, die die Geschicke der Welt so äußerlich regeln, einen ernsten Vorsatz hätten, müsste es diese Hungerprobleme nicht geben. Aber sie sind da. Hunger, wie gesagt, täglich 24.000. Was das konkret heißt, wir werden hier vielleicht eine anderthalb Stunde zusammen sein. Das heißt 1.500 in dieser Zeit, die am Hunger weltweit sterben werden in der Zeit, wo wir hier zusammen sind, zu dem Evangelisationsabend. Daneben gibt es natürlich nicht nur das große Hungerproblem, sondern das Problem von Verfolgung und Entrechtung. Ich ist erwähnt worden, ich leite ehrenamtlich den Dachverband der Opferverbände der ehemaligen DDR. Man schätzt, dass in den Zeiten, wo die Kommunisten in der DDR geherrscht haben, ungefähr 400.000 Menschen aus politischen Gründen in der DDR in Haft waren. 400.000 bei einem Volk von 17 Millionen. Das heißt, von 35 Personen einer in politischer Haft. Die politische Haft war teilweise sehr unterschiedlich. Direkt nach dem Krieg war das furchtbar. Die Kommunisten haben die alten Nazi-KZs weitergeführt. Sachsenhausen und Buchenwald, das waren KZ-Lager der Nazis, in denen viele Menschen in der Hitlerzeit zu Tode gekommen sind. Sachsenhausen, da habe ich mal so im Hinterkopf so etwa 30.000 in der Hitlerzeit, Buchenwald 40.000. In den 4 Jahren, die Kommunisten das weiter betrieben, sind in Sachsenhausen mindestens 12.000, die man namentlich kennt, zugrunde gegangen. Man schätzt aber, weil die Zahlen sind sehr unsicher, dass es 25.000 waren. Ich kenne oder kannte, sie ist vor kurzem gestorben, eine Frau, die war auch aus Hannover, fällt mir jetzt gerade ein, oder hat hier lange an der Universität gearbeitet. Die ist als 17-Jährige nach Sachsenhausen gekommen. Sie war Abiturientin in der Stadt Wittenberge. Sie haben 1946 als junge Leute überlegt, dass wenn jetzt, wo die Nazis weg sind, man ja doch eine Demokratie errichten müsste, dass man echte Wahlen machen müsste. Und dann haben die jungen Leute aus der 11. Klasse damals Flugblätter verfasst für freie Wahlen in der DDR. Die Sache kam raus, die gesamte Schulklasse ist verhaftet worden, das waren 26 junge Leute. Die Buben sind alle zum Tode verurteilt worden und alle erschossen worden. Das waren also 12 oder 13. Die Mädchen, mit einer Ausnahme, einer ist ins KZ gekommen. Man nannte das Speziallager in der damaligen DDR. Und alle Mädchen kamen in dieses Speziallager, von denen dann auch die Hälfte in diesen Lagern gestorben sind. Als ich in politischer Haft war, war das nicht mehr so katastrophal, wie das nach dem Krieg in diesen ersten Zeiten in diesen Lagern gewesen ist. Aber fast alle, die einmal in solcher politischer Haft waren, und das jetzt nicht nur in der DDR, sondern überall auf der Welt gibt es ja solch terroristische und Regierungen und Unrechtsregime. Jeder, der dort war, hat irgendwo seine schlimmen Probleme erlebt und mitbekommen. Zu jeder Zeit war das irgendwie ein bisschen anders. Und wenn man sich jetzt sagt, da gibt es einen Gott, von dem Jesus sagt, dass alle Haare auf unserem Kopf gezählt sind und nicht ein einziges Haar sich löst und auf die Erde fällt ohne Gottes Zulassung, dann ist das schon schwierig, das übereinzubringen. 24.000, die am Hunger sterben, davon sehr viele Kinder, davon sehr viele, die es wirklich menschlich gesehen nicht verdient haben, weil sie ethisch nicht schlechter wie die anderen Menschen sind und einige vielleicht sogar ein bisschen edler und trotzdem dieses Elend und trotzdem solche Lager. Ich hatte im letzten Jahr ein Gespräch mit dem Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung, ein Herr Lönig von der FDP. Es hat den Hintergrund, dieses Gespräch. Ein Dr. O hieß der, übrigens hier Bremen war der, stammte aus oder war lange Arzt in Bremen in einer großen Klinik dort. Er ist gebürtiger Koreaner. Er lernte dort seine Frau kennen, eine Krankenschwester, auch eine Koreanerin. Sie heirateten zu Ende der 70er Jahre, hatten dann zwei Töchter. Und irgendwann so Ende der 80er Jahre kam eine Menschenrechtsorganisation auf ihn zu und legte ihm nahe, mit seiner Frau doch nach Nordkorea zu gehen. Dort gibt es ständig diese Hungersnöte und die haben kaum medizinische Versorgung. Und Nordkorea hat dem zugestimmt, dass diese Menschenrechtsorganisation dort Hilfe leisten kann. Und da er die Sprache spricht und aus der Kultur kommt, wäre er doch der richtige Mann. Er ging mit seiner Frau dorthin. Er war wenige Monate da, da merkte er, was die Kommunisten dort vorhaben. Er sollte Leute aus Südkorea anlocken, dass sie gekidnappt werden können und teilweise für viel Geld wieder freigekauft werden. Nun ist Nordkorea ein solch terroristisches, kommunistisches Regime, wenn man ein Wort dagegen sagt, wird man erschossen. Das sind Verhältnisse, wie man sie nicht mal in der DDR kannte. Er wagte sich nichts dagegen zu sagen. Er wurde dann nach Amsterdam gebracht. Dort sollte es so ein Treffen mit ein paar Südkoreanern geben. Und dort hat er sich dem Geheimdienst von Holland offenbart. Er ist daraufhin nach Deutschland wiedergekommen. Seine Frau und seine Töchter, die eine war damals 7 Jahre, die andere 11 Jahre, kamen in ein nordkoreanisches KZ. Und da sitzen sie heute noch. Es ist so etwas Schreckliches. Open Doors berichtet manchmal über diese Verhältnisse. Und er wandte sich dann an uns da als Dachverband. Er ist ein Katholik, ist ein frommer Mann. Und er sagt, ich habe vor Gott solche Schuld auf mich geladen. Meine Frau und meine Tochter sitzen im KZ wegen mir. Ich hätte das damals verhindern können. Er ist jetzt 70 Jahre, seine Frau wurde jetzt irgendwann 65 und das hat man dann als Anlass genommen, dass wir mit dem Menschenrechtsbeauftragten geredet haben. Es hat sich bis heute noch nichts getan, aber wenn ich mir das vorstelle, dort die Frau im KZ, die Töchter, jetzt werden sie 40, kennen fast nichts anderes wie das KZ-Lager. Zwangsarbeit, Hunger. Man weiß überhaupt nur, dass sie leben von Berichten von Geflüchteten. Sonst wird man gar nicht mehr wissen, dass sie leben. Aber so etwas ereignet sich heute in unserer Zeit auf der Welt. Andere Dinge, die möchte ich nur so erwähnen, es wird oft drüber gesprochen, es gibt das Problem des Mobbing, das ist ein ganz anderes Gebiet, aber womit der eine oder andere auch vielleicht von uns zu tun hat. Da ist man mit Menschen zusammen in einer Arbeitsstelle oder in einem Haus, wo man den Eindruck hat, die beginnen mich zu schikanieren und zu hassen. Oft weiß man gar nicht warum, aber da werden Dinge angezettelt und durchgeführt, die den einen oder anderen zur Verzweiflung bringen. Gerade in den letzten Wochen war wieder davon berichtet, wie ein Mädchen sich das Leben genommen hat, das im Internet in einer furchtbaren Weise da vorgeführt worden ist, die nicht mehr aus noch ein war, wusste und sich das Leben nahm. Die ganze Sache der Selbstmorde ist eine furchtbare Entwicklung. Weltweit gibt es alle 40 Sekunden einen Selbstmord, der mit dem Tod endet. Es gibt viel mehr Versuche, alle 10 Sekunden weltweit. Aber alle 40 Sekunden endet ein Selbstmord wirklich mit dem Tod. Bei jungen Leuten unter 16 Jahre ist die Haupttodesrate nach Unfällen im Verkehr Selbstmord. Und zumindest schreibt das die Frankfurter Allgemeine Zeitung, dass unter jungen Frauen unter 20 Selbstmord die Haupttodesursache ist. Ich war einige Zeit lang als Religionslehrer in einer Altenpflegeschule, neben meinem Dienst als Prediger noch in der Pfalz mit tätig. Da musste ich mich mit der Frage des Selbstmords unter Alten beschäftigen. Das wird oft unter den Tisch gekehrt. Gerade unter Senioren, die über 70 sind, dürfte auch der Selbstmord eine der wichtigsten Todesursachen sein, die sich ereignen. Und Selbstmord ist ja immer dann so das Ende von menschlicher Verzweiflung. Es ist kaum je so, dass jemand sich das Leben nimmt, weil er sagt, ich habe jetzt lange genug gelebt. Sondern normalerweise kommt man zu dem Eindruck, ich kann nicht mehr und deswegen möchte ich auch nicht mehr. Es hat vor ein paar Jahren eine große Diskussion gegeben, als ein ehemaliger Hamburger Senator sich da betätigte, um einer Frau Gift zukommen zu lassen. Der Senator hieß Kusch, Hamburger Senator, um die nicht irgendwie krank war oder irgendwie, sondern einfach nur die einer Verzweiflung nahe war und sich aus dem Grund das Leben nehmen wollte. Es geht in dieser Welt nicht schön zu. Das ist aber auch nichts Neues. In alten Zeiten sprachen die Menschen oft davon, diese Erde ist ein Jammertal. Und wenn ich dieses Wort ernst nehme, heißt das so viel wie, wir leben hier in einem Tal. Da kann man leben, da kann man arbeiten, da kann man anbauen, dass man davon leben kann. Man kann hier leben, aber es ist ein Leben, was oft von Not begleitet ist, von Sorgen. So ein komischer Vogel, der so seltsame Lieder davon sich gab, hat mal in einem Schlager das so gesagt: Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon wieder da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Wissen Sie, mancher geht mit Sorgen abend ins Bett und steht mit denselben Sorgen am nächsten Morgen wieder auf. Ich habe hin und wieder auch mal Trauungen zu halten und ich führe dann immer ein sehr ausführliches Traugespräch mit dem Paar. Das geht bei mir nie unter 3 Stunden ab. Und ich mache denen jedes Mal klar, noch könnt ihr es euch überlegen. Es gibt dann zwar Theater in der Familie und die werden das auch alle nicht vergessen, aber es ist besser vorher sich zurückzuziehen, als wenn ihr dann euch scheiden lasst und auseinanderlauft. Und dann gebe ich natürlich nicht nur diesen Hinweis, es hat noch keiner deswegen seine Hochzeit abgesagt, muss ich dazu sagen. Aber ich gebe da immer noch einen anderen Hinweis. Ich sage jedes Mal, es wird, egal wie lieb ihr euch habt, irgendwann Theater geben. Ich kenne keine Ehe, wo es nicht irgendwann einmal wenigstens Missverständnisse gab. Oder Streit oder Auseinandersetzung. Und dann erinnere ich die jungen Leute meistens an ein Bibelwort, wo es heißt, lasst die Sonne über euren Zorn nicht untergehen. Dort, wo ich verärgert, niedergeschlagen, traurig mich hinlege, stehe ich mit demselben Problem am nächsten Tag wieder auf. Aber zusammengefasst könnte man sagen, um uns herum ist vieles schlimm und schwer und für manche kaum ertragbar. Nun ist die Frage, was sagt Gottes Wort zu dieser Problematik? Wenn wir nur das so aus der Erfahrung weitergeben könnten, dann wären wir nicht anders als pessimistische Zeitgenossen. Wenn man in die Bibel reinschaut, sieht man aber, dass dieselben Dinge in der Bibel erwähnt werden. Das sind Selbstmörder, zum Beispiel Saul. König Saul, der in einer schrecklichen Kriegssituation nicht mehr aus noch ein weiß, wurde zum Selbstmörder. Oder Judas, der in der Verzweiflung über den Verrat, den er an Jesus begangen hat, sich aufhängte und ein schlimmes Ende nahm. Aber nicht nur so scheinbar negative Gestalten sind ein Stückchen so, auch sehr positive. Da wird im Alten Testament von Hiob geredet. Hiob ist wahrscheinlich ein Zeitgenosse Abrahams gewesen, war kein Jude, das kann man feststellen, wenn man den Einstieg in das Buch hineinliest. Aber dann sieht man, welches Elend dieser Mann hat durchmachen müssen. Er war einer der reichsten Leute seiner Zeit, auch das kann man feststellen an dem Buch. Und binnen eines Tages hat er alles verloren. Wir kennen das biblische Buch und wir kennen die Hintergründe, aber die kannte er nicht. Er erlebte nur, sein ganzer Besitz ging weg. Seine Mitarbeiter, seine Knechte wurden umgebracht von irgendwelchen Räuberbanden, die sie überfielen. Seine Kinder hatten ein gemeinsames Fest gefeiert, den Geburtstag, und es kam ein Sturm, der das Haus, was nicht so stabil war, zum Zusammenbrechen brachte, indem sie ihre Party feierten. Und alle Kinder kamen um bei diesem Familienfest. Das an einem Tag alles verloren. Und dann hat er ein paar Tage Ruhe und dann kommt was anderes. Dann wird er krank. Und er wird so schlimm krank, wie es nur wenige erleiden mussten. Die Bibel sagt, er saß zum Schluss in der Asche seines kaputten Hauses und kratzte seine Wunden mit einer Tonscherbe aus, weil er es vor Jucken nicht mehr aushielt. Und dann kommt seine Frau zu ihm und sagt zu ihm, hältst du immer noch fest an deiner Frömmigkeit? Sage Gott ab und stirb. Diese Frau hat dieselbe Sicht. Da soll's einen Gott der Liebe geben? Wenn es den wirklich gibt, Hiob, der du der frömmste Mann der Welt warst, und das war er ja, das steht sogar dabei, der du der frömmste Mann der Welt warst, wenn es da einen Gott geben soll, der ist es gar nicht wert, dass du dich zu dem hältst. Sag dem ab und dann stirb, denn dein ganzes Leben, das lohnt sich ja nicht mehr. Das ist so in etwa der Hintergrund dessen, was man erlebt und was auch in der Heiligen Schrift Menschen erleben mussten. Mensch, ich habe versucht, in drei Gedanken die Sache zusammenzufassen. Einmal menschliche Verzweiflung, auch über Gottes Wege ist weder der Bibel unbekannt, noch ist es Gott unbekannt. König Salomo, der hat einmal geschrieben, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und wenn es etwas Neues geben würde, würde man dann doch wieder feststellen, es gibt nichts Neues. Natürlich ist solches Mobbing im Internet etwas Neues. Aber guckt man genau drauf, ist es nur die gleiche Gemeinheit mit einem neuen Mittel, mit einem Mittel des 21. Jahrhunderts, die sie schon vor 400-500 Jahren angewendet haben, um Menschen damit kaputt zu machen. Es gibt nichts wirklich Neues. Es hat alles immer wieder gegeben. Die Bibel zeigt, dass unsere Probleme, die uns bedrücken und kaputt machen, eigentlich uralt sind. Und die Bibel redet ganz objektiv. Gottes Wort ist kein romantisches Buch, was das Leben so verklärt darstellt, wie es manche haben möchten, sondern Gottes Wort redet offen, wie das Leben ist. Dann gibt's ein zweites. Gottes Wort macht deutlich, dass es auch nicht besser werden wird auf dieser Welt. Im Gegenteil. Je mehr wir dem Ende der Welt entgegengehen, desto schwieriger wird's werden. In Gottes Wort ist ein ganzer Teil prophetischer Aussagen über die Zukunft. Und in diesen prophetischen Aussagen über die Zukunft wird deutlich gemacht, dass die Probleme, die es immer gab, aber sich in Zukunft noch mehr zuspitzen können. Aber Gottes Wort macht auch deutlich, wie man durchhalten kann und warum man durchhalten kann und was einen Kraft geben wird, durchzuhalten. Zuerst noch einmal, was zeigt die Bibel wirklich über die schlimmen Verhältnisse auf der Welt? Als Jesus am Kreuz gestorben ist, das war ja ein furchtbares Leid. Ich möchte mich da aber jetzt nicht auf das Leid Jesu im Einzelnen konzentrieren. Er betet dort am Kreuz den 22. Psalm. Das ist ein Psalm, den David einst geschrieben hat. David muss auch in schwerer seelischer Situation gewesen sein. Wir kennen einiges aus seinem Leben. Wir kennen seine Jugend, wo berichtet wird, dass er dem König Saul in großer Treue gedient hat und viel für ihn eingebracht hat. Und zum Schluss musste er vor dem König Saul fliehen. Wir kennen die mittlere Teil seines Lebens, wo er selbst manche großen Fehler gemacht hat. Und wir kennen sein Alter. Sein Alter, wo er die schlimmsten Probleme mit seinen Kindern erlebt hat. Wenn man sich das mal anguckt, was König David mit seinen Kindern hat durchmachen müssen, dann können einem die Haare zu Berge stehen. Einer seiner Söhne vergewaltigt seine Schwester, Halbschwester aller Wahrscheinlichkeit nach, in einer ganz heimtückischen Form. Der Vater ist darüber entsetzt, als ihm das zugetragen wird, aber was soll er viel tun? Ein anderer Sohn aber ist so zornig auf den Bruder, dass er ihn und alle seine Freunde umbringen lässt, so handstreichartig bei einer Feier, die sie gemeinsam machen. Und einige Zeit später erhebt sich einer seiner Söhne gegen ihn und versucht, ihn abzusetzen. Ich will gar nicht sagen, mit welchen Gemeinheiten er den David gedemütigt hat. Es war eine Zeit, wo die Vielweiberei auch gerade bei den Königen natürlich normale Lebensgestaltung war. Der Sohn schlief mit allen Frauen seines Vaters öffentlich, um den Vater bloßzustellen. Furchtbar. Und dann kommt es zu einem Krieg. Der Vater muss fliehen, weil der Sohn ihn umbringen würde. Er findet dann Anhänger. Es kommt zur Auseinandersetzung zwischen den Soldaten Davids und den Soldaten seines Sohnes. Und sein Sohn kommt um. Der Vater muss zur Verzweiflung gekommen sein über all den Problemen, die er mit seinen Kindern hatte. Ich habe vor einiger Zeit mal über David bei uns eine Reihe Bibelstunden gehalten und dann sagte eine ältere Frau, da sind wir ja alle mit unseren Kindern noch Gold dran. Wenn man das ansieht, was der David durchgemacht hat. Aber welche Verzweiflung, welche Not alleine in der Familie, die da vorgekommen ist. Und er schreibt im Psalm 22, ich weiß nicht, in welcher Situation er das niederschrieb. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist fern. Er sagt ja nicht nur, ich bete und hoffe, dass du mir hilfst. Nein, ich schreie, weil ich gar nicht mehr anders kann. Aber meine Hilfe ist fern. Er war am Ende. Und wenn wir dann ans Kreuz von Golgatha schauen, wo Jesus denselben Psalm betet, da hat Jesus eine Tiefe durchmachen müssen, die noch viel schrecklicher war wie die Tiefe des Davids. Ohne dass es David fühlte, er fühlte sich nur kaputt und von Gott verlassen, war doch Gott immer irgendwie unsichtbar bei ihm. An einer anderen Stelle sagt David nämlich, von allen Seiten umgibst du mich. Und er sagt, und wenn ich ans äußerste Meer flöge, da wärst du auch da. Und wäre ich unter der Erde eingeschlossen, wie so ein Bergmann vielleicht, du wärst auch da. Gott war immer bei David, auch wenn er sich von Gott verlassen fühlte. Aber Jesus hat einen Zeitpunkt erlebt, wo sein Vater nicht mehr in seiner Nähe war. Nämlich einen Zeitpunkt, wo Gott alle Sünde der Welt auf ihn gelegt hat. Und das steht in der, schreibt der Apostel Paulus darüber. Gott hat dem, der von keiner Sünde wusste, der also sündlos war, Jesus, für uns zur Sünde gemacht. Es gab einen Zeitpunkt, als Jesus am Kreuz hing, da hing dort die Sünde der ganzen Welt. Aller 7 Milliarden Menschen, die heute leben, aller derer, die vor uns waren und sollten nach uns noch welche kommen, auch deren Sünde hing da am Kreuz. Und da konnte der himmlische Vater nicht mehr da sein. Und dann schrie Jesus in dieser Situation, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Jesus wusste vorher, wie bitter und wie schwer das sein wird. Und er betete, bevor er verhaftet wurde, und er betete dort im Garten Gethsemane, Vater, ist es möglich, so nimm den Kelch von mir. Und dann beschreibt die Bibel, wie furchtbar das für Jesus war, schon dieses Gebet. Er kniete nieder, er betete, und dann steht in der Bibel, da kam sein Schweiß wie Blut. Ich schildere das in meinem Buch, als ich das erste Mal verhaftet war. Zuerst, wenn man so verhaftet wird, hat bei so einem Fluchtversuch, da hat man so einen richtigen Adrenalinschub. Da ist man fast euphorisch. Es war interessant, wie ich das erste Mal Handschellen umkriegte. Aber ja, das war schon. Man sagt da, das ist ein Schmuckstück, die silberne Achte haben sie das genannt im Gefängnis. Aber dann, als ich das erste Mal eingeschlossen war, und wie das dann zu war, wo ich dann allein war, mit einmal kam eine Angst über mich, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Ich begann zu schwitzen, das war ein widerlicher, eisiger Schweiß, das tat richtig weh. Ich träume manchmal von diesem Ereignis, es war nicht lang, es war vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde, aber es war grausam. Aber was Jesus im Garten Gethsemane erlitten hat, das war nicht eisiger Schweiß, das war Blut. Da platzten die kleinen Äderchen unter seiner Haut vor Angst. So etwas kennt Gottes Wort. David hat es menschlich ein Stück durchgemacht, Jesus hat es auch durchgemacht. Verzweiflung. Im Psalm 73, da ist ein gewisser Asaf, ein Mann, der davon sagte, ich war in einer Situation, da war ich wie ein Tier. Ich suchte irgendwie nach Lebenskraft, aber ich habe keine mehr gefunden. Ich beobachtete, wie es in der Welt zugeht. Den Gottlosen geht so gut. Sie werden überall hochgejubelt. Was sie sagen, das muss überall gelten. Sie sind nicht geplagt wie unser eins. Sie sind gesund und nicht krank wie unser eins. Er ist fix und fertig, dieser Mann. Und verzweifelt. Psalm 73, Vers 12, da sagt er, siehe, das sind die Gottlosen. Sie sind glücklich in der Welt und werden reich. Da beobachtet man welche, die nicht nach Gott fragen und man sieht, wie gut es denen geht. Und dann sieht man, wie es Gläubigen oft so schlecht geht und wie schwer sie es haben. Im Alten Testament, im Psalm 13, da heißt es, Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Immer wieder wird in der Bibel deutlich gemacht, dass Menschen diese Probleme erlebt haben, die auch wir heute erleben. Und dann gibt es dieses Zweite, dass Jesus sagt, es wird nicht viel besser werden. Schlimme Zeiten sind angesagt. Ich habe das Problem der Armut, weil es ja auch im Thema steht, mit angeschnitten. Jesus sagte zu seinen Jüngern, Arme werdet ihr alle Zeit haben. Da haben sie so viele Gesellschaftssysteme ausprobiert und es gibt immer wieder die Armen. Das war ganz früher so, Arme, und das geht bis zur heutigen Zeit. Man kann natürlich sich fragen, warum ist einer in Deutschland arm? Und bei sehr vielen, die wirklich arm sind, könnte man genau aufzeigen, was haben sie falsch gemacht. Nur, wenn einer einmal auf die schiefe Bahn gekommen ist und keinen Halt mehr hat, dann ist er oft arm. Und wenn der Hunger hat, leidet er genauso unter dem Hunger wie ein anderer. Arme wird er alle Zeit haben. Jesus hat in Matthäus 24, ist es überliefert, erklärt, wie sich die Endzeit gestalten wird. Matthäus 24, von 6 bis 8. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Sehet zu und erschreckt nicht. Denn das muss so geschehen, aber das Ende ist noch nicht da. Und es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Aber das alles ist erst der Anfang der Wehen. Die Probleme mit Erdbeben, das wird immer mehr. Alle 10 Jahre verdoppelt sich die Zahl der Erdbeben gegen das vorherige Jahrzehnt. Wissenschaftler können erklären, warum. Das hängt mit der Kontinentaldriftung zusammen. Aber die Bibel ist kein Physikbuch, das das im Einzelnen erklärt. Aber es zeigt, was jeder sehen kann. Erdbeben und Kriege. Als vor 20 Jahren der Kommunismus zusammenbrach, da dachte man, jetzt beginnt der Weltfrieden. Jetzt sind die beiden Systeme nicht mehr. Aber es ist viel schlimmer geworden, viel unberechenbarer durch diese Dinge, die wir heute haben. Gottes Wort ist ganz realistisch. Und wenn man dann noch mal in die Offenbarung reinschaut, dann werden dort Probleme genannt, die am Ende kommen. Da wird gesagt, es wird sein, wie wenn Reiter über die Welt kommen. Der Reiter, das war der schnellste Wesen, also der schnellste Kämpfer, der damals über die Welt kam. Da wird ein weißer Reiter genannt. Man ist sich nicht ganz sicher, wer das ist. Einige meinen, es wäre die Weltevangelisation. Ich kann mir das nicht vorstellen. In der Endzeit wird ein Herrscher genannt, den wir den Namen dem Antichrist gegeben haben als Christen. Es könnte eher sein, dass dieser weiße Reiter der Antichrist ist. Es wird ein Machthaber sein, der wirklich alles in der Hand hat und der die Menschen derartig im Griff hat, dass sie sich Zeichen geben. Und nur noch der dieses Zeichen trägt, kaufen und verkaufen kann. Es wird in der Bibel gesagt, es ist eine Zahl, die Zahl 666. Wie das im Einzelnen ist, können wir nicht überschauen. Aber wir sind heute technisch bereits so weit, dass man total boykottiert werden kann, wenn man nicht bestimmte Zahlencodes hat. Also diese ganzen Kärtchen, die wir so mit uns tragen. Ich bin mit dem Zug hierher gefahren. Wenn ich meine Fahrkarte einlöse, dann wollen die das Kärtchen haben, um zu prüfen, ob die wirklich bezahlt ist. Die ist ja im Computer bestellt. Ich könnte das jetzt weit ausführen, wie weit man ist. In Amerika sind sie so weit, dass man einen Menschen ein solches Chip einpflanzen könnte. Das wäre nicht komplizierter wie eine Plombe in Zahn. Und dann sind alle Dinge, die er gemacht hat oder machen kann, da drin gespeichert. Ich bringe es mal in ein Bild, ich versuche das immer sehr einfach zu machen, damit man es auch leicht versteht. Ich kann mir gut vorstellen, wenn das mal so richtig soweit ist mit der antichristlichen Herrschaft, da gehen Sie zu Aldi oder welchem Supermarkt Sie bevorzugen, dann laufen Sie unter einer Lampe lang, die Lampe strahlt auf Ihre Produkte und schon ist alles in der Kasse eingelesen. Das geht noch schneller, wie es jetzt auch schon läuft. Das Prinzip hat man ja schon. Aber dann nehmen Sie nicht mal die Brieftasche raus und Sie nehmen auch kein Kärtchen mehr, sondern Sie streicheln nur noch die Kasse. Und dort haben Sie in der Hand diesen Chip. Und da wird festgestellt, kann er bezahlen oder kann er nicht. Und die Bibel sagt, es wird ein Terrorregime sein, dass jeder, der sich nicht absolut identifiziert mit diesem Weltherrscher, absolut boykottiert wird. In alten Zeiten, irgendwie konnte man sich immer durchschlängeln. Da wird's fast nicht mehr möglich sein. Dann redet die Bibel von einem roten Reiter. Der rote Reiter ist ein Bild dort für Krieg. Es wird nicht weniger Kriege in der Zukunft geben, es wird mehr geben. Wir haben in Deutschland das große Glück, dass wir seit 70 Jahren Frieden haben. Und das ist ein Glück und das ist ein Segen. Und wir sollen auch beten in der Bibel, dass wir ein friedliches Leben führen können. Aber realistisch müssen wir sein, diese Dinge wird es auch weitergeben. Dann wird von einem schwarzen Reiter geredet. Da geht es um teure Zeit und Hungersnot. Was hinter diesen ganzen Finanzproblemen unserer jetzigen Zeit steckt und was sich daraus noch entwickeln kann, kann überhaupt keiner absehen. Und da ist ein vierter Reiter, der über die Welt geht, wird ein fahles Pferd erwähnt. Dieses fahle Pferd bringt Seuchen und alle möglichen Katastrophen, die es geben kann. Die Offenbarung sagt auch den Hintergrund. Sie sagt, es wird irgendwie ein Ereignis in der unsichtbaren Welt stattfinden, das dem Teufel in der anderen Welt noch mehr Einfluss weggenommen wird. Und er wird auf die Erde geworfen. Und dann heißt es in der Offenbarung, wehe denen, die jetzt auf der Erde wohnen. Denn er weiß, er hat nur noch wenig Zeit. Der Teufel tobt sich noch einmal aus am Ende. Wir wissen, heißt es im ersten Johannesbrief, dass wir von Gott sind und die ganze Welt im Argen liegt. Es war so, es ist so und es ist für diese Weltzeit bis zum Erscheinen Jesu mit nichts Besserem mehr zu rechnen. Es wird eventuell noch eine Epoche des Friedens geben, aber das steht auf einem anderen Blatt, da will ich heute nicht näher drüber sprechen. Aber die wird für die Gemeinde auch keine Rolle mehr spielen. Wie verhalte ich mich in dieser Lage, wie kann ich durchkommen? Und damit benutze ich bewusst dieses Wort, soll es den Gott der Liebe geben, wenn er sowas auf der Erde zulässt? Das Wort Liebe, das wird benutzt wie eine Plastetüte. Das Wort Liebe wurde für Patriotismus benutzt, Vaterlandsliebe. Und dieser Patriotismus, der wurde manchmal so aufgeheizt, dass er zu einem Hass gegen alle anderen führte. Und das alles unter diesem Slogan der Heimatliebe. Egoismus wird auch häufig als Liebe bezeichnet. Vieles, was sich auf dem sexuellen Gebiet abspielt, hat mit Liebe nichts zu tun, sondern ist nur eine Form des Egoismus. Und dann wird auch ja wieder Natürliches auf diesem ganzen Gebiet heute Liebe genannt. Und wenn man zu deutlich sagt, dass das wohl keine Liebe sein kann, dann kriegt man mittlerweile große Probleme. Bekannte von mir sind nach Kanada ausgewandert und die berichteten, dass da jetzt wieder ein Pfarrer zu einer hohen Strafe verurteilt worden ist, weil er öffentlich etwas gegen die homosexuelle Lebensweise gesagt hat. Gibt es einen lieben Gott, der das alles zulässt? Wissen Sie, dieses Wort vom lieben Gott, das ist in der Romantik irgendwo entstanden. Und dieses, was man sich damals unter dem lieben Gott so manchmal vorstellte, das gibt es so sicherlich nicht. Denn da ist etwas vergessen. Die Bibel sagt nicht nur vom lieben Gott, sondern im Hebräerbrief zum Beispiel heißt es auch, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Gott ist nicht ein lieber Gott, so wie eine altgewordene Großmutter, die den Urenkeln gegenüber so ziemlich alles übersieht. Sondern Gott ist immer auch ein heiliger Gott. Und heilig heißt, dass er das, was schlecht, sündig und falsch ist, nicht akzeptieren kann. Die Vorstellung eines lieben Gottes, der irgendwo über ein Sternenzelt ist und alles abnickt, was hier geschieht, die hat auch unser Volk und große Teile der Menschen lange ein bisschen geprägt. Man wollte christlich sein, aber nicht übertrieben. Man wollte auch nicht irgendwo mal nur auf dem Friedhof enden, sondern denkt man, da gibt's noch so einen lieben Gott, der dann noch irgendwie eine Möglichkeit für uns schafft, dann doch auch nach dem Tod noch weiter zu existieren. Und man hat diesen Gott so als einen lieben Gott dargestellt. In den 60er Jahren gab es eine Irrlehre in der evangelischen Kirche. Gibt's ja hin und wieder mal welche und immer wieder wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Was erlebt man ja da manchmal. Aber das war eine, die sich mit dieser Frage beschäftigte. Da gab es eine Theologin Sölle, vielleicht haben Sie das mal gehört. In der DDR hatten wir einen Mann, der sehr in der Studentenarbeit war, ein Jugendwart, Fritz Hoffmann. Und Fritz Hoffmann machte mal eine Freizeit über diese Thematik. Und die Freizeit stand dann unter diesem Thema mit der Sölle in die Hölle. Das war seinerzeit in den 60er, 70er Jahren. Man redet heute nicht mehr so viel über sie, aber... Die Sölle sagte, wir brauchen eine Theologie nach dem Tode Gottes. Und sie war der Überzeugung, Gott existiert nicht mehr. Und sie hat dann das auch so philosophisch erklärt, Gott ist in Auschwitz vergast worden. Nachdem es Auschwitz gab, kann man nicht mehr an einen lieben Gott glauben. Der sowas zulässt, den kann es nicht geben. Aber weil sie ja auch an Lohn und Brot stehen wollte als Theologin, musste sie ja eine Theologie entwickeln, damit sich ihr Job noch weiter lohnt. Und deswegen Theologie nach dem Tode Gottes. Es ist ruhig geworden um diese Richtung. Es kommt dann immer wieder mal was anderes und was Neues auf. Aber die haben sich ein bisschen mit der Frage auseinandergesetzt. Wie ist das möglich, ein lieber Gott, nach all dem? Die Älteren werden sich vielleicht erinnern, dass es nach dem Krieg ein Theaterstück gab, ich glaube Burchert hieß der, der es geschrieben hat, draußen vor der Tür. Da wird von einem Kriegsheimkehrer berichtet, der so fix und fertig und total am Ende war. Und dann begegnen ihm alle möglichen, von denen er sich hofft, dass sie ihm jetzt wieder helfen, jetzt wo er nach Hause kommt. Und dann begegnet ihnen auch Gott. Und Gott begegnet ihnen als ein alter Mann, der der liebe Gott war, den man ihm damals einst gezeigt hat. Und er sieht sein Elend und sagt, ich kann dir auch nicht helfen. Diese Vorstellung eines lieben Gottes, der alles so übersieht, die ist irgendwo gescheitert, denn den hat es so nie gegeben. Aber die Bibel redet davon, dass es einen Gott der Liebe gibt. Und eines der bekanntesten Bibelworte findet sich im 1. Johannesbrief 3,16. Da heißt es, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das beginnt mit also. In dieser Weise liebt Gott die Welt. Gott liebt die Welt nicht in der Weise, dass er alle Probleme wegnimmt. Gott liebt die Welt nicht in dieser Weise, dass er alle Schurken vernichtet. Wenn Gott alle Schurken vernichten würde, um es den anderen gut gehen zu lassen, dann blieb ja überhaupt keiner mehr übrig. Denn irgendwo sind sie alle Schurken. Da regt sich einer auf über die Politiker, die sich die Taschen vollstecken und macht seine Schwindeleien bei der Steuererklärung. Da regt sich einer auf über die Unterdrückung der Frauen in Indien oder in Afrika, die Beschneidung der Mädchen. Und selbst behandelt er seine Frau hier wie ein Stück Dreck. Es gibt so vielfältige Dinge der Schlechtigkeit, dass wir alle vernichtet werden müssen. Ich habe ein ganz furchtbares Erlebnis mal gehabt während meiner Haftzeit. Das verfolgt mich bis in diese Tage immer wieder mal. Ich war in der Haft damals und wir kriegten einen Zugang im Gefängnis, einen jungen Mann. Und jeder der Mitgefangenen merkte gleich, mit dem ist irgendwas nicht in Ordnung. Im Gefängnis interessiert immer alle erste Mal, was hast du denn gemacht? Und der gab als Auskunft Passvergehen. Passvergehen heißt Republikflucht. Naja gut, waren viele und man hat ihn erst mal Ruhe gelassen. Nachdem aber dann in so einer seltsamen Weise sich da immer gab, kriegte man mit, nee, da ist was anderes. Und irgendwo sickerte durch, dass da bei ihm irgend so eine sexuelle Perversion war, wegen der er eingesperrt war. Und die sind im Gefängnis wirklich die Untersten in der Hierarchie. Auf dem, der wurde geprügelt, der musste für andere arbeiten, der wurde schikaniert bis zum geht nicht mehr. Den haben sie, der war vielleicht damals so 18 Jahre, so kaputt gemacht, dass er um alles die anderen fragen und bitten musste. Das war binnen von 2 Monaten ein Mechanismus. Er kriegte da einen entsprechenden Spitznamen noch weg. Das war eine einzige Quälerei für den. Und dann kam Folgendes. Wir hatten einen Tag, es war sehr warm, wir durften am Nachmittag noch auf dem Gefängnishof sitzen in der Sonne und der musste auf die Toilette. Und wenn einer auf die Toilette musste, da wurden die ganzen Gefangenen ins Haus reingeholt. um der Ordnung willen. Man hört ja oft von den Appellen im KZ und so, das war da auch so. So, also fragte er zwei Mitgefangene, die da Einfluss hatten, ja, ich muss zur Toilette, und die sagten, wag's dir. Und er fragte, hat da nichts gesagt. Wir marschieren nach zwei, drei Stunden, kommen in das Zimmer und mit einmal merken welche, dass der in der Hosen gemacht hat. So wie das unter Häftlingen dazugeht, da geht's rau zu, da sagt einer, hier stinkt's. Zwei, drei Minuten, einer sagt, Switli, das war sein Spitzname. Switli hat in die Hosen geschissen. Sie riefen Wachmeister. Ein unerfahrener Wachmeister kommt rein und sagt, schrubbt ihn. Da bringen ihn zwei in den Waschraum und spritzen ihn ab mit 60 Grad heißem Wasser. Der schrie, wie wenn man ein Schwein abspritzt. Also, ein anderer kommt vorbei, ein Offizier, sieht die beiden, schlägt die erste Mal sicherheitshalber, so war das in der DDR üblich, mit den Gummiknüppeln nieder, holt den raus und bringt die zwei in Arrest. Arrest bedeutete im Keller bei Wasser und Brot bis zu 42 Tagen. Den ganzen Tag stehen, abends auf einem Brett schlafen, das war schon eine Strapaze. Die kommen in Arrest, er kommt wieder in die Gruppe zurück und dann kommt ein anderer auf ihn zu und sagt, unsere Kameraden haben jetzt wegen dir Probleme, du kriegst jetzt auch welche. Du kriegst auch nichts mehr zu fressen, sagt einer. So, das passierte jetzt. Der kriegt nichts mehr zu essen. Kaum ging man zum Essen, wurde ins Essen weggenommen. Und dann kriegt er Schläge, Tag für Tag. Ich war immer schon ziemlich groß und kräftig, auch damals. Und mir tat er kein Leid. Und ich dachte, Menschenskinder, so können Sie doch nicht mit denen umgehen. Aber dann sagte ich mir, wenn ich jetzt mich für den einsetze, ich kenne die Mechanismen, dann bin ich an seiner Stelle dann. Also habe ich den Mund gehalten. Höchstens 14 Tage sind vergangen, dann brach der auf der Treppe zusammen. Wir mussten ausrücken, der brach zusammen. Man bringt ihn ins Krankenhaus und er ist gestorben. Der hat mich totgeschlagen. Wirklich, die haben irgendwie innerlich was zerschlagen bei ihm. Es war eine furchtbare Geschichte. Wissen Sie, ich muss mir heute sagen, ich bin mitschuld. Ich habe ihn nicht geschlagen, aber ich bin mitschuld. Ich hätte ihm vielleicht helfen können. Aber ich habe weggeguckt, ich habe geschwiegen, weil ich mir sagte, was soll ich mich wegen so ein Problem aufladen? Wissen Sie, jeder von uns, davon gehe ich aus, hat Schuld auf sich geladen. Und ich muss das, will das auch von mir sagen. Als ich am Grab meiner Mutter stand, dann sagte der Pfarrer einen Satz. Er sagt, sie hat in ihrem kurzen Leben, meine Mutter ist nur 46 geworden, viel Schweres hinnehmen müssen. Und mit einmal fiel mir ein, was ich meiner Mutter angetan habe, als ich mit 15 Jahren von zu Hause abgehauen bin, um nach dem Westen zu kommen. Ich fühle mich als großer Held der Freiheitskämpfer oder sonst was. Und meine Mutter ist fast verkümmert unter all dieser Sache. Und ich kann sie nicht mal mehr um Entschuldigung bitten. Was für Schuld gibt's auch in meinem Leben? Wenn Gott die Schlechten alle ausrotten würde, dann müsste ich einer der Ersten sein, der drankommt. Die Bibel sagt, wir sind in Sünden empfangen. Das heißt, unsere Eltern waren schon Sünder, die uns gezeugt haben. Und wir sind als Sünder geboren, von Jugend auf. Wenn Gott das Böse vernichten würde, dann bliebe niemand übrig. Aber wie zeigt sich die Liebe Gottes? Die Liebe Gottes zeigt sich darin, dass Gott seinen Sohn auf die Erde gesteckt hat. Und dieser Sohn hat die Strafe auf sich genommen, die wir verdient haben. Ein Prophet im Alten Testament, der hat das 600 Jahre vorher von Gott gezeigt bekommen. Er sah 600 Jahre vorher, was sich ereignen wird, wenn Jesus stirbt. Und da schreibt dann nieder bei Jesaja 53, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Wir haben keinen Frieden, weil wir eine Strafe verdient haben. Aber unsere Strafe hat Gott auf ihn gelegt. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wie sieht die Liebe Gottes aus? Die Liebe Gottes sieht nicht so aus, dass er das Böse jetzt mit Stumpf und Stiel ausrottet. Das kommt am jüngsten Tag. Die Liebe Gottes sieht so aus, dass er sündige Menschen, Menschen, die verloren wären, Menschen, die verzweifelt sind, Menschen, die anderen das Leben schwer machen und denen das Leben schwer gemacht wird, dass er solche Menschen retten will. Das ist die Liebe Gottes. Wenn ich die Liebe Gottes kennenlernen will, dann muss ich zum Kreuz nach Golgatha gehen. Da sieht man Liebe Gottes. Um uns herum sind die Probleme, aber die Probleme hat nicht Gott vom Zaun gebrochen, sondern Menschen. Und Gott könnte sie nur verhindern, indem er die Menschen vernichtet. Aber das wäre dann auch keine Liebe. Er hat in Ewigkeit sich in anderen Gedanken erschlossen. Er hat gesagt und hat das festgelegt, ich werde sie erlösen, indem ich ihre Schuld auf mich nehme. Indem ich meinen Sohn Jesus auf die Erde schicke und er für sie sterben wird. Er wird das Lamm sein, das Opferlamm, das ihre Sünde wegträgt, damit sie rein sein können. Im Propheten Jesaja, da heißt es einmal, wie sehen wir Menschen aus? Vom Scheitel bis zur Sohle, eigentlich keine gesunde Stelle an uns. Alles von Wunden übersät, die weder behandelt noch geheilt sind. Aber wenige Verse später heißt es, wenn eure Sünde rot wie Blut wäre, ich will euch schneeweiß machen. Und wie ist das möglich? Dadurch, dass Jesus für uns gestorben ist. Es gibt einen Gott und es gibt einen Gott der Liebe. Den kann man nicht an den Problemen der Welt erkennen. Die Probleme der Welt haben wir Menschen verursacht, indem wir uns vom Feind Gottes haben bezirzen lassen, indem wir dem Teufel nachgefolgt sind. Der eine hat dies auf dem Gewissen und der andere hat das. Aber Gott liebt die Welt, er liebt jeden so, dass er eine Chance geschaffen hat, dass jeder errettet werden kann. Und dafür starb Jesus vor 2000 Jahren am Kreuz. Das ist seine Liebe. Niemand hat größere Liebe, sagt er einmal selbst, Johannes 15, Vers 13, als dem, der sein Leben lässt für seine Freunde. Und der hat uns Freunde genannt. Uns, die wir ihn beleidigt haben, hat er Freunde genannt. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn zeigt er, wie sehr Gott für uns da ist und wie sehr er uns lieb hat. Wir Menschen, die vieles taten ohne Gottes Willen, sind wie weggelaufene Kinder. Und dann sind wir in dieser Welt ins Elend geraten, durch die vielen anderen weggelaufenen Kinder. Und dann macht sich der eine Sohn auf. Und der Sohn geht zurück. Zuerst sagt er sich, ich will zu meinem Vater gehen. Und dann geht er zurück zu seinem Vater. Und dann sagt die Bibel, da hat der Vater Ausschau gehalten, schon so lange, ob er nicht zurückkommen wollte. Und wie er dann den Sohn sieht, läuft der Vater ihm entgegen und nimmt ihn in den Arm. Dieser Sohn war vorher in einem Schweinestall als Knecht beim Schweinemester. Und jetzt stank er nach Schwein und war dreckig und sonst was. Aber der Vater liebt ihn so sehr, dass er ihn in den Arm nimmt. Und er interessiert sich nicht mehr dafür, dass der Sohn stinkt. Er freut sich nur noch, dass der Sohn zurückgekommen ist. Und dann, wie der Sohn seine Beichte stammelt, was er alles Böses getan hat, da sagt der Vater, ach, ist gut, ich gebe dir einen Ring, das heißt, ich gebe dir deine Würde zurück. Ich gebe dir saubere Kleider, damit du nicht mehr so aussehen musst. Ich mache dich neu. Und dann sagt die Bibel, dann wird ein Fest gefeiert, das keine Grenzen mehr kennt. So wunderbar macht es Gott. Es gibt einen Gott und es gibt einen Gott der Liebe. Es gibt nicht den lieben Gott, den sich Romantiker vorgestellt haben. Den hat's nie gegeben. Und der ist auch nicht gestorben, weil es ihn nicht gab. Aber es gibt den, der uns so liebt, dass er sein Liebstes für uns hingibt. Dass er, Gott war in Christus. Dass er selbst für uns starb. Das ist die Liebe in Person. Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie die Begebenheit mal gehört und damit möchte ich schließen, die sich einstmals in Tschetschenien ereignet hat. Es gab dort im 19. Jahrhundert auch schon Unruhen so ähnlich wie heute. Der russische Zar hat Tschetschenien erobert, aber Partisanen haben sich in die Wälder und in die Gebirge zurückgezogen und überfielen immer wieder Russen. Eine dieser Banden wurde geleitet von einem Fürst Camus, so war sein Name, und sie überfielen ziemlich regelmäßig russische Menschen und russische Truppen und ähnliche. Und eines Tages stellte man fest in dieser Partisanengruppe, dass sie sich gegenseitig, diese Partisanen, auch bestohlen haben. Das passiert ganz leicht bei solchen rauen Leuten. Man stellte fest, es wird hier gestohlen, es wird da gestohlen. Und jetzt wurde von dem Räuberhauptmann, von diesem Fürst Camus erwartet, dass er etwas dagegen tut. Und der hat dann, das sind Moslems, die haben ja harte Gesetze, der hat ein neues Gesetz erlassen. Wenn noch einmal jemand beim Stehlen ertappt wird, der kriegt 40 Stockhiebe. Und das hieß, man bindet ihn fest an einen Pfahl und dann wird er mit dem Stock geschlagen, ja, ein Knüppel vielleicht mit 20 Zentimeter Durchmesser und immer auf den Rücken. Und spätestens nach dem 10. Schlag ist die Wirbelsäule verletzt. Und normalerweise ist er hinterher querschnittsgelähmt. Das Gesetz wurde erlassen und was passierte? Es waren ein paar Tage Ruhe. Es wagte sich keiner zu stehlen. Aber nach einiger Zeit stellt man fest, jetzt stiehlt doch schon wieder jemand. Und da wird geforscht und da fanden sie den Dieb, die Mutter des Fürsten. Und mit einmal ging die Frage im Lager, nun wird die Sonderrechte kriegen? Wie wird er die behandeln? Und er ließ sie festnehmen. Er versammelte das ganze Lager um sich, um den Appellplatz. Und da brachte man die Mutter an. Und dann ließ er noch einmal das Gesetz vorlesen, dass der, der gestohlen hat, die Schläge bekommt. Und die Mutter, die schrie zu ihm, mein Sohn, du kannst mich doch nicht totschlagen lassen. Ich habe dich zur Welt gebracht, ich war immer für dich da. Und er tat, als hörte er es nicht. Und dann fesselte man die Mutter und dann kam einer seiner Leute und holte aus und schlug das erste Mal zu. Und die Mutter schrie, dass es durchs ganze Lager gelte. Und dann holt er das zweite Mal aus und dann sagt der Fürst, halt, bindet sie los. Und alle gucken, was macht er denn jetzt? Jetzt wurde die Mutter losgebunden und dann sagt er, und jetzt bindet mich an. Und da hat er sich anbinden lassen und dann hat er die Schläge getragen, die seine Mutter verdient hatte. Und dann schleppte man ihn halbtot vom Platz weg, weil er die Strafe für seine Mutter getragen hat. Er hat die Mutter lieb gehabt. Die Mutter war schuldig, aber er hat sie lieb, er wollte, dass sie nicht umkommt. Und da hat er lieber die Schläge getragen. Das ist Liebe. Und in solch einer ähnlichen Liebe, aber noch viel, viel größer, hat Gott uns geliebt. Als Jesus am Kreuz starb, da zeigte sich, dass es einen Gott der Liebe gibt. Ob es einen Gott einfach da oben gäbe, das würde uns nicht viel helfen. Aber dass es einen Gott der Liebe gibt, zeigt sich am Kreuz. Da ist die Liebe in Christus Person geworden. Zu philosophieren, soll es Gott geben oder nicht angesichts des Elends, das bringt nichts. Aber ich kann es Ihnen persönlich sagen, es gibt ihn, er hat alle Menschen lieb und er hat sie persönlich lieb. Und wenn Sie noch nicht in einem persönlichen Verhältnis zu ihm sein können, sollten, dann können Sie ihm heute Ihr Leben übergeben. Dann kommen Sie zu dem, der Sie wirklich mehr liebt als jeder andere. Dann finden Sie diesen Gott ganz persönlich. Ich wünsche Ihnen das von ganzem Herzen, dass das jeder von Ihnen erlebt hat. Wer das noch nicht angenommen hat, der kann es heute festmachen. Ich möchte mit Ihnen beten. Lassen Sie uns still werden und beten. Himmlischer Vater, hab Dank dafür, dass du am Kreuz von Golgatha deine ganze Liebe den Menschen gezeigt hast. Du hast das Liebste, was du hattest, in den Tod gegeben, deinen Sohn, damit wir in den Himmel kommen können. Herr, die Dinge des Lebens, die zeigen uns deine Liebe nicht deutlich genug, aber am Kreuz können wir sie sehen. Hab Dank, dass du für uns gestorben bist, Herr Jesus. Hab Dank, dass du dein Blut für uns vergossen hast, dass du ganz den Willen deines Vaters erfüllt hast, um uns zu erlösen. Und Herr, wenn jetzt jemand da ist, der immer noch belastet von der Sünde seines Lebens ist, der immer noch so im Fragen ist, soll es Gott geben oder nicht, dann hilf ihm doch in dieser Evangelisation, sein Herz dir ganz zu geben, deine Liebe dadurch zu erleben und zu erfahren und ein neues, stabiles Leben zu bekommen. Hab Dank, dass du jeden von uns liebst und dass du keinen von uns in seinem äußeren Elend allein lässt. Dass du uns beistehen willst, wenn wir Nöte haben und Probleme und dass du keinen fallen lässt. Amen.